Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zu unserem Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Ich freue mich heute vom Herzen, Adrian Winkler begrüßen zu dürfen. Adrian macht Musik und für ihn ist der Austausch mit der Stimme, mit der Sprache sehr, sehr wichtig. Und in seinem wunderbaren Old Soul Podcast spricht er über die Nachhaltigkeit und über den achtsamen Umgang mit der Natur, mit allem Lebendigen, ob Mensch oder Tier. Und für ihn ist die Weisheit der Sprache sehr wichtig. Und das sehe ich auch bei der Konflikttransformation so wichtig. Und deshalb habe ich dich, lieber Adrian, eingeladen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und vielleicht möchtest du selbst dich noch mal kurz vorstellen. Herzlich willkommen.
Danke dir. Was für eine schöne Einleitung, und du hast ja schon die Themen aufgezählt, für die du dich entschieden hast, dass wir besprechen, und die sind auch so tief in meinem Herzen verankert, und dementsprechend immer wieder merke ich, dass da sich mein Herz öffnet, wenn ich über genau diese Themen sprechen darf, ne? Gerade auch jetzt in einem für mich auch neuen Kontext bezüglich des Konflikts, wie hast du es so schön genannt, Konflikt?
Transformation.
Transformation, ja, das finde ich auch wundervoll. Also da lassen sich diese Welten natürlich auch wundervoll verbinden oder vielmehr erweitern. Ganz, ganz großartig. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, na, wir hatten ja schon im Vorgespräch über Konflikte geredet, ja, über Unfälle, die dadurch passieren können, und auch, dass ich gerade angespannt bin, weil gerade bei meiner Tochter ein Unfall passiert ist und ich dahinter wieder Konflikte vermute. Und wie ist das so in deinem Leben gewesen? Wie bist du mit Konflikten in Berührung gekommen? Wie gehst du mit Konflikten um? Ich frage immer so, bist du Konfliktvermeider oder Konfliktangeher? Was kannst du so davon berichten? Hat es dich in deinem Leben auf einen neuen Weg gebracht? Oder was sind so deine Erfahrungen mit Konflikten? Das finde ich immer total spannend.
Also meine Transformation bezüglich Konflikte ist definitiv die, dass ich früher immer in den Konflikt gegangen bin, egal ob der Konflikt, wie soll ich sagen, ob der Konflikt jetzt wirklich auch von meiner Seite ausgelöst wurde oder von der anderen Seite ausgelöst wurde, egal wie. Und heute stehe ich auf dem Standpunkt, dass ich definitiv immer noch aktiv in Konflikte reingehe, wenn ich das Gefühl habe, dass der Ball in Anführungszeichen auch in meinem Spielfeld liegt. Ich gehe nicht mehr in Konflikte rein, wenn ich mich dann zu sehr in den Tanzbereich des anderen zum Beispiel einmische, wo ich mir denke, das geht mich eigentlich nichts an, das ist egobehaftet, jetzt da irgendwie einen Konflikt aufzumachen, oder es ist angstbehaftet, einen Konflikt aufzumachen oder einen Konflikt herzustellen, dann gehe ich jetzt mittlerweile eher in die Ruhephase und bin da nochmal eher für mich und konfrontiere mich nochmal, warum es überhaupt in mir erstmal einen Konflikt auslöst, weil das ist ja immer der Ursprung von allem. Die Reise geht immer von innen nach außen. Bedeutet, der Konflikt im Außen ist immer eine Folge von dem Konflikt im Innen.
Ja.
Und dementsprechend habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, erstmal zu überprüfen, okay, jetzt gerade im Moment gehe ich in einen Konflikt. Ist dieses in einen Konflikt gehen jetzt gerade heilsam für zum Beispiel beide Parteien oder nur für mich? Ist es gerade nur so ein ego-gesteuertes Ding und kann das eigentlich auch für mich neu transformieren und auflösen und auch nochmal in die Wurzelarbeit gehen, wo denn der ganze innere Konflikt herkommt? Ich glaube, das ist der große Unterschied, dass ich da achtsamer mit umgehe, ob ich jemand anderen in meinen eigenen Konflikt mit reinnehme oder nicht.
Also du sprichst da wirklich wichtige Sachen an, zum Beispiel dieses Ego-Thema, ja. Und es ist wirklich so spannend, gehe ich jetzt da rein, weil ich mein Ego befriedigen will irgendwo, weil ich das so muss. Also gerade, wir haben ja über Kinder auch gesprochen, ne? Da ist es noch mal eine ganz andere Herausforderung. Ist es jetzt, weil Ego, ist es jetzt Überfürsorge oder ist es wirklich das, was ich tun muss? Und wie gehst du damit um, dass du wirklich weißt, also du hast so ein bisschen gesagt, du gehst in der Meditation und ich glaube, das ist immer wichtig, ja? Weil es ist ja immer, selbst wenn es dich was angeht, dann brauchst du ja auch diese Zentrierung, ja? Und es ist so spannend, weil ich habe am Wochenende das Spiel der Wandlung gespielt, ja. Und da war, kennst du das?
Nee, kenne ich nicht.
Ja, da geht es so um Lebensthemen, um Entwicklung, um Selbstverwirklichung, um Selbstentwicklung. Und da war genau eine Karte zum Schluss, die genau das Ego-Thema anspricht. Ja, und das ist so witzig, nicht nur Ego, sondern auch Kommunikation. Und dann dachte ich, jetzt, ich hatte mir das nochmal so angeguckt, das muss ich dir mit dir mal drüber sprechen, weil das ja beides Themen sind, mit denen du dich sehr beschäftigst, ne? Du hast es jetzt auch gerade angesprochen. Also hier stand zum Beispiel, dein Ego hat eine Delle bekommen, du reagierst sauer und unterbrichst den Fluss der Liebe und verhinderst eine echte Kommunikation. Und ich glaube, das ist ja das, was du gerade angesprochen hast,
Exakt, das ist
ja?
genau das.
Und ja, und vielleicht kannst du da noch mal so sagen, was Ego überhaupt ist und warum es da so eine Auswirkung auch auf die Sprache, auf die Kommunikation und auf die Stimme hat, ja?
Also Ego ist ja erstmal, ich sag mal, das, was wir, wenn wir als weiße Litfaßsäule auf die Welt kommen, dann ist das Ego das, was da für Plakate draufgeklebt wurden. Na, also es das heißt auch Erfahrungen, die man gemacht hat, ich kann das, das kann ich nicht, so bin ich, so sehe ich aus, so heiße ich und so weiter. Da werden dann lauter so Plakate draufgeklebt, sage ich immer, auf diese weiße Litfaßsäule. Und letztendlich sind wir dann diese Litfaßsäule, und das meinen wir eben, dass wir diese Litfaßsäule sind, aber das ist nicht so. Und genau das ist die Kunst, sich nicht mit der Litfaßsäule zu identifizieren, sondern sie immer noch von außen zu betrachten. Ah, das ist meine Litfaßsäule und nicht ich bin die Litfaßsäule. Das ist immer noch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wenn wir in Konflikte gehen, die ego behaftet sind, dann schlüpfen wir immer in diese Litfaßsäule und laufen mit der so rum und glauben, wir sind die. Und dann sind wir natürlich sehr, sehr, sehr schmerzempfänglich. Na, dann wollen wir auch alles verteidigen, was da so für Plakate dann da drauf kleben und so weiter. Und wir sehen das gar nicht mehr aus Beobachterposition. Und um das geht es ja auch in der Meditation, dass wir wieder in die Beobachterposition kommen. Und jeder von uns kann das. Jeder von uns kann das. Wenn wir uns jetzt vorstellen, zum Beispiel du stellst dir jetzt vor, du stehst 30 Zentimeter hinter dir und guckst dir gerade dabei selbst zu, wie du jetzt gerade mit mir sprichst. Das geht. Das ist ja nichts,
Üben müssen. Das geht.
was wir üben müssen, das können wir sofort und somit sind wir sofort, somit haben wir sofort den Stecker der Identifikation gezogen. Somit sind wir nicht mehr die Person, die jetzt gerade spricht, sondern wir gucken uns selbst zu, wie wir gerade sprechen. Und dann bekommen wir auch wieder diesen gesunden Abstand. Und das merke ich bei mir eben auch, es heißt ja immer, du hast so ein großes Ego, ne? Aber was bedeutet denn das genau? Das heißt eigentlich nur, dass man zu sehr glaubt, dass man das ist, was die Menschen und die Erfahrungen aus einem gemacht haben. Dass man eben das nicht schafft, diese Distanz herzustellen. Und das ist natürlich in den Konflikten natürlich auch eine riesengroße Basis, ne? Dass man dann eben versucht, das zu verteidigen und somit auch den anderen nicht mehr sieht, sondern man sieht nur sich selbst. Und wenn man in die Beobachterposition geht und gehen kann, wenn man es schafft, diese kleine Lücke, ne, Viktor Frankl hat das, glaube ich, mal gesagt, ne, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Und wenn man den einnehmen kann, dass etwas kommt und bevor ich reagiere, ich in diesen Raum gehe und mir nochmal genau anschaue, was es jetzt denn hier genau geht und auch den anderen sehe. Und ich habe das auch in meinem Podcast mal besprochen. Die drei wichtigsten Worte, die man überhaupt zueinander sagen kann, die sind meiner Meinung nach nicht ich liebe dich, sondern ich sehe dich. Und das ist ja auch ganz, ganz oft das, warum Konflikte überhaupt entstehen, weil wir uns nicht gesehen fühlen. Wir fühlen uns nicht verstanden und gesehen in dem, was uns gerade emotional zum Beispiel beschäftigt oder belastet oder wie auch immer. Wir fühlen uns da nicht abgeholt. Und das können wir auch nicht, wenn wir uns mit dem Ego identifizieren. Dann können wir den anderen ja gar nicht sehen, weil wir so mit uns selbst beschäftigt sind, um Schmerzvermeidung zu betreiben. Heißt, in den Konflikt so zu gehen, dass ich nicht verletzt werde. Mhm. Womöglich mit Angriff zum Beispiel. Und das sind ja so diese Zusammenspiele, ne? Und das geht immer wieder auf den Kern zurück. Kann ich in die Beobachterposition gehen in einem Konflikt? Kann ich das wirklich mal von oben betrachten? Was denn auch das Anliegen des anderen ist zum Beispiel? Na, wenn jetzt zum Beispiel bei deiner Tochter, die hat einen Konflikt, zum Beispiel mit ihrem Trainer, ne? Mhm. Dann wirklich dann diesen Moment zu schaffen, okay, was, wenn der Trainer ausflippt, was ist denn eigentlich die Intention des Trainers? Die Intention des Trainers ist ja nicht, deine Tochter fertig zu machen.
Sondern dass sie gut ist, ne?
Genau, dass sie gut ist in dem. Eigentlich ist es ja auch so eine Fürsorge, ein Mitfühlen dann am Ende. Oder es ist natürlich auch größer gedacht, er möchte, dass die Mannschaft gut ist und es fehlt ein wichtiges Stück. Und
na, das hat Stück!
Ja, ein Puzzlestück.
Ja, das stimmt. Und
deshalb, da habe ich für mich gemerkt, dass man da auch viel, viel mehr eben in eine achtsame, in eine gesunde Kommunikation kommt und eine schöne Streitkultur in Anführungszeichen auch etablieren kann, wenn man es schafft, diesen kleinen Raum einzunehmen, um den anderen auch zu sehen in seinem Anliegen, in seinen Bedürfnissen, auch in der Partnerschaft.
Ja. Ich habe, als du das so mit dem Stück gerade gesagt hast, ne, da habe ich eben so gemerkt, weil ich gucke immer sehr genau, was jedes Wort mit mir macht. Ne, das ist ja spannend, ne, um zu gucken, was macht das und was steckt dahinter. Und ich habe eben gemerkt, das ist eine Verletzung. Mhm. Ja, ich habe gemerkt, irgendwie meine Tochter wird als Stück dort bezeichnet oder bezeichnet tatsächlich oder gesehen, dass das eben zu funktionieren hat. Ne?
Und ja, in der Mannschaft ist es ja oft so, ne?
Und nicht als Individualität. Und ich glaube, das ist oft, weil du so gesagt hast, wenn man sich aus der Perspektive guckt, dass man sich wirklich einlässt auf das Gespräch und das Ego mal ein bisschen weglässt, dann zeigt man sich ja auch. Und das ich merke aber oft im Außen, also gerade in Berlin, dass oft in der Kommunikation zueinander, in der Sprache sehr derb miteinander umgegangen wird.
Ja.
Und wenn ich dann sozusagen Weichheit zeige, dann wird nochmal draufgeschlagen. Ja, also, aber wenn ich auch rotzig begegne, dann ist der andere, ach ja, dann gehe ich ein bisschen zurück. Mhm. Wie kann man damit umgehen? Also sozusagen durch das Weichheit zeigen ist man auch verletzlich und man wird auch verletzt. Also das ist ja nicht nur, also gerade hier, wie würdest du damit umgehen? Diesen Weg trotzdem zu gehen, obwohl das Umfeld noch sehr roh ist.
Mhm.
Ja.
Mhm. Ja, das ist der klassische Weg der Ich-Botschaften. Ne? Also so dieses, ich merke einfach für mich, dass diese Art und Weise, miteinander zu kommunizieren, für mich überhaupt nicht stimmig ist. Dementsprechend muss ich mich jetzt aus dieser Kommunikation hier mit rausnehmen und wir können gerne ein andermal nochmal sprechen. Oder sowas in der Art.
Ja, also das ist auch herausfordernd.
Natürlich, das ist natürlich auch Selbstfürsorge und Selbstliebe, dann in dem Moment eben diese Energievampire in dem Fall einfach wirklich auch zu verbannen und zu sagen, das geht gerade nicht. So diese Art und Weise, miteinander zu sprechen, führt für mich, es fühlt sich so an, als ob es einfach zu nichts führt, zu keinem Ergebnis und ich möchte auch so, ehrlich gesagt, nicht behandelt werden. Ja. Natürlich in der Situation ist es schwierig, da so bei sich zu bleiben. Aber das ist ja auch eine Trainingssache. Ne? Also es ist ja irgendwas, was man auch üben muss, zu kommunizieren und auch bei sich zu bleiben, ohne dem anderen Vorwürfe zu machen. Das ist natürlich die Königsdisziplin. Ne? Also guck doch dich mal an, ist natürlich das Einfachste zu sagen.
Und ich finde so die Sprache, also die deutsche Sprache, die sagt ja sehr viel aus, ne? Also man kann ja wirklich, wenn man bewusst mit der Sprache umgeht, kann man viel ins Fließen bringen, ja, oder sich vom vielen abschneiden auf der anderen Seite. Und da einfach achtsam, weil bei dir ist ja auch oft das Thema Achtsamkeit mit allem um sich herum, was ist, im zu leben. Wie kann ich da einfach noch besser für mich sorgen oder für mich entwickeln, damit ich das besser hinbekomme? Ja.
Du meinst Achtsamkeit in der Kommunikation?
Ja, na, auch so mit den Worten, wie ich sie ausspreche, welche Kompetenzen ich da ausdrücke, wie ich Verantwortung übernehme. Das sind ja alles so Sachen, die mein Leben oder meine Persönlichkeit entwickeln. Aber oft geht man da so unbewusst rein, ja, und wird dann so verschüttet. Und dass du einfach nochmal so für dich sagst, wie du erlernt hast, mit deiner Sprache achtsamer umzugehen und mit allem um dich herum.
Also, ehrlich gesagt, ist natürlich auch eine Sprache natürlich auch was, was man, auch wenn man muttersprachlich aufwächst, trotzdem immer noch erlernt. Und ich habe mir da sehr viel auch bei anderen Menschen, von denen ich denke, sie kommunizieren sehr achtsam, habe ich mir auch abgeguckt, wenn ich ehrlich bin. Also, und ich bin auch ganz oft auf was aufmerksam gemacht worden. Also, wenn zum Beispiel eine Freundin von mir, wenn der irgendwas aufgefallen ist, dann hat sie mir das genauso gesagt. Fand ich jetzt nicht so stimmig, ehrlich gesagt, dass du das so und so ausgedrückt hast. Das hat mich einfach verletzt. Und so, wenn man sich mit Menschen umgibt, die einen da wiederum achtsam darauf aufmerksam machen, dass man gerade vielleicht radikal war in seiner Wortwahl, dann bekommt man da auch so ein feines Gefühl dafür, dass man auch mit anderen dann achtsamer umgeht. Ich glaube, diese Achtsamkeit ist auch etwas, wo es vielleicht auch einen gewissen Spiegel braucht von außen. Das fand ich jetzt unachtsam von dir. Dann so, wow, okay, ja, du hast recht. Jetzt, wenn du sagst, danke. Wenn du es nicht gesagt hättest, wäre es mir vielleicht gar nicht aufgefallen. Dementsprechend finde ich es wichtig, in was für einem Umfeld man sich aufhält. Wenn natürlich da nur so in Anführungszeichen Berliner Schnauzen quasi unterwegs sind, die dich die ganze Zeit anpöbeln, dann wirst du da von denen nichts lernen, ne? Dann wirst du da von denen keine achtsame Kommunikation lernen können.
Ja, weil du brauchst ja irgendwie doch ein Umfeld, wo du dich zeigen darfst, ne? Und das einfach
Ja.
aussprechen darf, was du fühlst und empfindest gerade. Und so öffnet sich ja auch das Herz, ne? Letztendlich. Also liegt es doch, dass man schaut, was habe ich für Umfeld,
Definitiv.
was möchte ich und kann ich das da überhaupt? Und dann einfach auch zu gucken, bin ich hier überhaupt richtig, ne?
Ganz
Das,
genau.
darauf kommt es auch an, ne?
Ganz genau, weil wenn du die Erfahrung machst, okay, jetzt zeige ich mich offen, jetzt sage ich mal zum Beispiel, was mich gerade verletzt hat oder was gerade für mich unstimmig war, und du merkst auf der anderen Seite die gleiche Offenheit und Weichheit, und dann so, dann kommt sowas wie, hey, vielen Dank, dass du mir das gesagt hast. Das bringt mir jetzt auch was, im Umgang mit anderen. Danke dafür, für dieses Geschenk, dass du das ausgesprochen hast. Dann ist es natürlich auch für dich eine Erfahrung, die dich wieder bestärkt darin, dich noch mehr zu öffnen, auch anderen gegenüber, ne? Und dann bekommst du auch so ein Selbstvertrauen, dass das der richtige Weg ist, dass sich das stimmig für dich anfühlt. Also da bin ich zu 1000% davon überzeugt, dass natürlich diese Offenheit und diese achtsame Kommunikation natürlich auch das passende Gegenstück braucht. Und dann natürlich, wenn man kann sich ja nicht immer aussuchen, mit wem man gerade spricht, ne? Also wenn man gerade jemanden trifft, den man noch nie gesehen hat, und der pöbelt einen an, dann ist es, glaube ich, einfach nur ein Akt der Selbstliebe, die Kommunikation dann auch zu unterbrechen, zu sagen, nee, alles gut, danke. Hiermit kommuniziere ich nicht weiter. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja.
Ja.
Das ist spannend. Ich habe so gerade bei der Entwicklung meines eigenen Bewusstseins immer mehr gemerkt, dass so diese Berufung, diese Seelenaufgabe mich öffnet, auch vom Herzen her. So. Und vielleicht kannst du da bei dir, von dir noch mal so ein bisschen berichten, weil ich habe so das Gefühl, wenn ich dich sehe in deinem Podcast oder mit deinen Liedern, dass du da schon sehr, sehr weit bist und dadurch auch so offen und so. Es ist ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein, wenn man sich so zeigen kann, auch so in der Öffentlichkeit. Vielleicht kannst du einfach noch mal über deine Musik sprechen, wie du wirklich zu deiner Seele, würde ich mal so sagen, gefunden hast und was das in dir ausgelöst hat in deiner mit deiner Kraft, mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Wirken in dieser Welt und vielleicht den Kongressteilnehmern da, die dann noch auf dem Weg sind, sich zu finden, ja, wenn sie sich nicht mehr mit dem Ego identifizieren, was denn da noch ist und wie man das wirklich wachküssen kann. Vielleicht kannst du darüber jetzt noch mal sprechen.
Ja, voll gerne. Also prinzipiell ist es so, das Leben darf leicht sein. Es darf eine Leichtigkeit im Leben am Start sein, wenn man Dinge tut, die wirklich die Aufgabe darstellt, wegen der wir hier sind. Das heißt nicht, dass das Ganze, dass alles immer total leicht sein muss. Na, dieser Spruch, wenn es nicht leicht geht, dann geht es einfach nicht. Oder sowas in der Art
Dann
gibt es
soll es
ja.
nicht sein. Nee.
Genau. Das, wenn es nicht einfach geht, geht es einfach nicht. So war der Spruch, ja,
So
genau.
weiter.
Da bin ich jetzt nicht ganz so der Freund, weil dann lädt es immer ein, zu früh aufzuhören, um dann wirklich seine Berufung zu finden und auch wirklich seine Seelenaufgabe zu finden. Wobei das ja schon ein sehr großer Begriff ist, ne? Die Seelenaufgabe. Für mich persönlich merke ich einfach, wenn ich in meinem Leben das mache, was ich als Kind gemacht habe und die Zeit vergessen habe, dann merke ich, das ist etwas, was mich aus tiefstem Herzen erfüllt. Und nicht, boah, jetzt sind das 50 Minuten um, ich muss noch 90. Dann merke ich genau, okay, das ist definitiv nicht das, was meine Seelenaufgabe ist. Wenn ich aber merke, na, das ist so dieses Kinder bekommen vom Spielen definitiv keinen Burnout und gucken auch nicht auf die Uhr, jetzt muss ich noch mal eine Stunde spielen, sondern die musst du ja quasi reinziehen, ne? Die musst du sagen, jetzt komm mal rein. Also nee, ich möchte noch mal eine Sandburg bauen und noch mal einen Kuchen machen im Sandkasten. Die musst du ja nicht dazu zwingen. Das ist eine ganz intrinsisch veranlagte Leidenschaft, die da einfach entsteht, ohne Energie vom Konto abheben zu müssen. Sondern es gibt Energie. Und das ist für mich persönlich genau das, was Musik ist. Ich merke einfach, das ist wie früher, wenn ich Musik kreiere, wenn ich auf der Bühne Musik mache. Ich vergesse Zeit, ich vergesse Raum, ich vergesse alles. Es ist einfach nur die pure Freude, das jetzt machen zu dürfen und anderen auch noch Energie dadurch zu geben. Und das gibt mir wiederum Energie. Das ist so ein unfassbarer Energiekreislauf oder eine Spirale nach oben, würde ich fast schon sagen. Und das ist für mich der Indikator dafür. Vergesse ich die Zeit, gibt es irgendwie Raum und Zeit nicht mehr, wenn ich das mache. Es gibt ja auch viele Künstler, die malen, oder ich habe letztens eine Schriftkünstlerin kennengelernt, die so Kalligrafie macht. Die kann einfach stundenlang so ein weißes Blatt mit Schriften verzieren. Da vergisst die alles, Raum und Zeit, und macht mittlerweile eben daraus einfach auch ein richtig, richtig schönes, nachhaltiges Business. Weil es heißt ja immer, ich kann nicht den ganzen Tag nur das machen, wo ich Raum und Zeit vergesse. Ich muss ja auch was zu essen kaufen und so weiter. Das ist mir völlig bewusst. Wir leben einfach in so einer noch in so einem System, wo man das alles braucht. Aber nichtsdestotrotz darf man sich die Frage stellen, würdest du das, was du jetzt machst, um dein Geld zu verdienen, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, würdest du das auch machen, wenn du kein Geld dafür bekämest, zum Beispiel? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, finde ich. Weil nur dann, wenn man wirklich sagt, ey, das ist ein Thema, da könnte ich Tag und Nacht drüber sprechen, weil es mir so viel Spaß macht. Dann kommt die Energie. Und dann ist Geld überhaupt gar nicht mehr der Antrieb, sondern dann ist das, was als Folge kommt, der Erfolg auf etwas, ne? Das ist das, was dann am Ende kommt. Und
Wieder
das
die
hat,
Sprache, ne? Die sagt
genau.
es schon, ne?
Genau richtig. Es erfolgt etwas. Bedeutet, irgendwas muss ja vorangegangen sein auf einen Erfolg. Und da sind wir wieder beim Karma. Karma heißt Handlung. Was für Handlungen Na, vollziehst du jeden Tag irgendwas, was dich niederenergetisch schwingen lässt, wo du sagst, boah, hoffentlich ist es jetzt bald vorbei, dann wird der Erfolg darauf auch dementsprechend niederschwingend sein. Na, dieses Gesetz von Ursache und Wirkung stimmt immer. Na, also du bekommst ja immer die eben entsprechende, was erfolgt, die entsprechende Wirkung auf eine Ursache, die du setzt. Und wir setzen ja jeden Tag Ursachen.
Und das sind Naturgesetze, ne?
Richtig, das sind Naturgesetze, die kannst du nicht ausschalten. Das ist genau das. Das heißt, wir setzen eine Ursache, dass wir jetzt miteinander sprechen und die Inhalte teilen. Irgendjemand wieder ein Video aufnehmen möchte, und das kann mit dem gar nichts zu tun haben, sondern es kann auf eine ganz andere Art und Weise, kann das, was wir jetzt gerade als Ursache setzen, als Wirkung eintreten, dass wir gar nicht in Zusammenhang bringen. Dass wir jetzt damit Menschen inspirieren und vielleicht auch Menschen zu anderen Handlungen, zu einem anderen Karma verhelfen, auch durch den einen oder anderen Impuls, den wir teilen. Also das heißt, sich zu fragen, was setze ich denn jeden Tag für Ursachen durch mein Karma, durch meine Handlungen, die ich jeden Tag mache. Wenn ich jeden Tag in der Früh aufstehe, einen Kaffee trinke und eine Zigarette rauche, dann setze ich damit auch eine Ursache für alles, für meinen Körper, für meine Gesundheit, für meine Schwingung, für meine Energie, für alles. Und das ist für mich so die Ursache für die Seelenaufgabe zu finden, auch erstmal bei sich rein zu sein, na, auch wirklich in seinem Körper sich wohlzufühlen. Das ist, na, wir haben viele ja, Zuhauses, aber wir haben nur ein wahres Heim, ne? ein wirkliches Zuhause ist der eigene Körper, und es ist ein Erfahrungsinstrument. Und je gesünder er ist, weil wir uns drum kümmern, weil wir ihn lieb haben, desto schöner sind auch die Erfahrungen, die wir machen. Und es ist auch ein Bewegungsinstrument und kein Sitzinstrument, ne? Das heißt, er ist dafür gemacht, um sich zu bewegen, um die Schwingung hochzuhalten. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Was führe ich rein? Auch energetisch, also hier, was führe ich rein jeden Tag? Wann vor allem? Wie sieht mein Morgen aus? Was mache ich als erstes? Gehört der Morgen mir? Bin ich die Königin und der König des Morgens? Gehören mir da schon mal 30, 45 Minuten? Oder ist da sofort das Handy am Start? Weil das sind die Standards, das sind die Gewohnheiten, die unser Leben bestimmen. Und wenn Menschen ihre Berufung nicht finden oder ihre Seelenaufgabe, dann ist das ganz oft eben eine Wirkung von den Ursachen, die sie gesetzt haben, dass sie sich gar nicht die Zeit nehmen, dass das kommen darf, dass man das hören darf, weil es spricht ja alles jeden Tag zu uns. Na, was sich stimmig anfühlt, was nicht. Bei dir war das Wort Stück, boah, das macht sofort was mit mir. Na, also irgendwie alles kommuniziert ja mit uns, ob es Sprache ist oder ob es Gegenstände sind, die wir haben. Alles kommuniziert ja in irgendeiner Form mit uns, ohne jetzt zu sagen, ja, spinnt er jetzt komplett, wie alles kommuniziert mit uns. Nee, natürlich, alles, was wir auch besitzen, kommuniziert mit uns. Na, ganz einfach, hier steht eine Vase, da steht, die kommuniziert mit mir, putz mich mal wieder oder gieß mich oder sonst irgendwas will die ja auch von mir. Ne? Wenn sie jetzt nicht da stehen würde, würde sie nicht mit mir sprechen. Das heißt, es sind so viele Energie, erstmal potenzielle Energiequellen, ob es dann zum Vampir wird oder zur wirklichen Quelle, die mich nährt. Das ist dann eine Sache auch wieder der Entscheidung. Wie sieht mein Surrounding aus, mein Zuhause aus? Wie sehr lade ich denn meine Berufung überhaupt zu mir ein? Weil das entsteht auch ganz oft in der Ruhe. Nehme ich mir wirklich Zeit für wirkliche, tiefe Ruhe am Tag? Oder starte ich schon hektisch mit einem Kaffee, der dann schon mal für Stresshormone sorgt? Starte ich somit schon mal in den Tag? Dann werde ich mit Sicherheit nicht diese Klarheit auch besitzen, zu sagen, okay, was erfüllt mich wirklich? Was lässt mich Raum und Zeit wirklich vergessen? Und was lässt mich in so eine spielerische Art in etwas eintauchen, wo ich einfach merke, das, und das heißt ja auch die Erfüllung, ne? Was erfüllt mich mit Liebe? Am Ende ist es Liebe, die mich einfach erfüllt, wie eine Tasse oder wie eine Schale, die dann überfließt anstatt ausfließt. Die meisten Menschen geben dann auch. Es klingt dann auch sehr, sehr egoistisch, wenn ich sowas sage. Die meisten Menschen geben viel zu viel.
Obwohl sie sogar das Gefäß leer ist, ne?
Genau.
Und dadurch fühlen sie sich immer so ausgenutzt, ne?
Ganz genau. Genau. Es heißt nicht, ja, ihr sollt nie mehr geben. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Aber gebt dann, wenn ihr bereit dafür seid und ihr voll seid und es aus euch rüberfließt. Und nicht überall sind Löcher und überall fließt es aus und am Ende seid ihr diejenigen, die keine Energie mehr haben. Und das rate ich auch allen Familien, dass sich die jeweiligen Familienmitglieder, ob Kinder oder nicht, völlig egal. Die Kinder haben den größten Profit davon, wenn die Eltern sich um sich selbst auch kümmern. Das ist so krass einfach. Das ist richtig, das klingt so einfach, aber es ist nur eine Sache von, will ich das oder will ich es nicht? Ne? Mhm. Einer meiner Lieblingscomedien, Christoph Maria Herbst, hat in seiner Rolle als Stromberg mal gesagt, kann nicht, wohnt immer in der Will-nicht-Straße.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und oft ist es so, umso verrückter es im Außen ist, umso mehr fehlt diese Selbstfürsorge im Innen, ne?
Und, ohne Frage.
Und komischerweise genau das Gegenteil macht man dann für sich. Man tut und handelt noch mehr und wird noch viel aktiver, statt in die Ruhe zu kommen, ne?
Ja.
Und wir hatten auch vorher gesagt, dass das Außen, wenn man da wirklich achtsam achtet, das zeigt es schon sehr früh, wenn was nicht stimmig ist, ne?
Ja.
Und da gilt es einfach drauf zu achten, weil sonst werden die Zeichen immer krasser, ne? Und dann ist es oft Krankheit, dann ist es oft ein Unfall und es hat oft auch was mit dem, erst wird so, finde ich immer, geht nur was Materielles kaputt, finde ich so, ne, im Außen. Man sieht es schon, wenn man so wirklich achtet, sieht man sehr früh. Und auf einmal geht es an den eigenen Körper und dann sieht man schon, dass die Erfahrungen immer krasser und spürbarer werden.
Ja.
Ja? Und du hattest vorhin gesagt im Vorgespräch, naja, durch den Schmerz gehen, vielleicht kannst du darüber noch mal kurz reden. Und selbst ist die Entscheidung, ob ich jetzt in Eigenverantwortung gehe und das vorher schon gucke, was läuft da, was ist da falsch im Rollen oder eben erst auf den Schmerz achte. Ja, vielleicht sagst du noch mal so ein bisschen da körperlicher Schmerz und Transformation, Konflikttransformation, wie würdest du damit umgehen? Auch schon eher oder ne, wie machst du das aktuell?
Also ich höre definitiv sehr, 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 sehr feinfühlig auf meinen Körper. Was will er mir sagen? Was braucht er denn vor allem auch gerade? Das merke ich so sehr. Letztens, also ich ernähre mich schon seit 7, 8 Jahren komplett vegan und versuche auch immer gute Bio-Lebensmittel zu mir nehmen. Aber letztendlich ist es eine Sache von einer Balance. Bedeutet, ich war letztens auch auf einer Geburtstagsfeier. Und da gab es dann plötzlich irgendwie so Quiche und irgendwie Krapfen und was weiß ich noch alles und irgendwie dann noch so Pizza. Und habe ich immer überall so ein bisschen ein Stück gegessen. Und habe mir gedacht, es schmeckt alles mega lecker, aber mir ging es dann einfach irgendwie nicht gut. Und das war schon auch so ein Konflikt in mir tatsächlich. Und dann habe ich aber am nächsten Tag gemerkt, ich gehe durch München und ich will nur noch hier da an dem Obststand will ich den Bio-Apfel nehmen und so. Mein Körper, der zieht mich dann nahezu voll so hin. So hier, da bitte jetzt wieder was Vernünftiges. Ne? Und da kann ich gar nicht. Aber ja, okay, du hast recht, ich brauche das jetzt wieder. Das heißt, der Körper spricht so krass mit uns. Und das sind natürlich diese ganz feinen Kommunikationen. Ich stelle mir das immer so vor, wie ob dann quasi das höhere Selbst dann quasi so wie so eine Batterie an Hämmern hätte, an Vorschlaghämmern. Na, und einmal gibt es irgendwie so ein ganz leicht auf den Kopf, wo man sich denkt, oh, was war das jetzt? Irgendwas wollte auf mich aufmerksam machen. Bis hin zu ganz am Ende ist halt quasi so ein riesen Vorschlaghammer. So nach dem Motto, ja okay, er oder sie hat es immer noch nicht gecheckt, jetzt muss der riesen Vorschlaghammer her. Und wenn man dann wirklich auch schon sowas wie eine Krankheit Wenn man da schon merkt, mein Körper ist krank, dann sind da zuvor schon so viele Botschaften da gewesen, die man einfach wieder zurückgehen hat lassen.
Ich finde das total spannend, was du sagst, wenn man diesen Weg schon geht und dann isst man so eine komischen Sachen, wo man schon weiß, eigentlich mir schmecken sie dann nicht mal mehr, ne? Und dann nächsten Tag hat man diesen Drang, gesund, wieder diese Sachen, dass man freut man sich auf einen Salat, da freut man sich auf einen Apfel. Und wenn man das nicht, diese Impuls überdeckt, weil man gestresst ist, wenn
Ja,
man
genau.
und wieder zu dem anderen greift und wieder, dann hört der Körper auf, diese Impulse wieder zu machen. Dann schmecken die komischen Sachen wieder. Und
Ja.
dann kommt man, dann ist man weiter im Stress und dann merkt man, oh, der Kopf ist heute ein bisschen komisch, ne? Und dann merkt man das, diesen Gehirnnebel. Und nächsten Tag hat oder über Wochen und man kommt dann wieder weg und dann muss der Körper wieder härtere Maßnahmen, ne?
Genau,
Und
genau.
bist du das, und wie du das so schön gesagt hast, aber das kennen so viele. Und dann denkt man wieder, ach, diese Ernährungsumstellung hat doch nichts gebracht. Ich bin wieder total auf Süßes oder auf Zucker. Ne? Nee, es hat was gebracht. Nur man ist es ständig wieder übergangen und hat nicht auf sich, auf die Achtsamkeit, auf sich geachtet. Ne? Und das ist es eigentlich. Und der Körper, der macht das immer sanft. Es ist eigentlich so eine ganze sanfte Seele. Ne?
Voll. Voll. Es sind die Dinge, die man erstmal auch gar nicht in Korrelation bekommt. So, ach, irgendwie weiß auch nicht genau. Hinten, mein Nacken tut heute irgendwie die ganze Zeit weh. Naja, egal, bin halt irgendwo schlecht gelegen. Weißt du? Aber das ist ja ein Gesamtsystem. Vielleicht darfst du dich auf was anderes aufmerksam machen. Und wenn man da so einfach feinfühlig ist, vielleicht, ah, okay, darf ich mal wieder zur Massage gehen? Vielleicht darf ich es mir gut gehen lassen. Oder vielleicht, darf ich in der Früh ein bisschen mehr Dehnübungen machen, dass ich in der Früh nicht so verspannt bin? Oder irgendwie möchte irgendwas, es ist ja nicht natürlich, dass uns irgendwas wehtut. Das ist schon mal die erste Botschaft. Okay, wenn mir was wehtut, dann ist es erstmal unnatürlich. Woher kommt's? Was kann ich jetzt vielleicht für meinen Körper tun? Oder andersrum die Frage zu stellen, okay, was will mir mein lieber Körper mit dieser kleinen Botschaft sagen?
Das hatte ich jetzt auch gerade so im Impuls. Und da ist im Rahmen von der Meditation wirklich der Raum dafür, weil ich war auch mal so, Ge Meditation war mir so langweilig und so liegen und ich war mehr auf Bewegung. Aber es ist wirklich so, in der Ruhe und in der Stille bekommst du die Antwort in achtsamem Umgang mit deinem Körper. Weil wenn du dich bewegst, ist ja wieder was anderes. Ne? Nur dieses Stille, das finde ich wirklich nochmal spannend, wenn du das so sagst. Ne? Dieses Ko Kommunikation auch ganz bewusst eröffnen, ne, mit dem Körper.
Voll. Und es gibt diesen wundervollen Spruch, dass hohe Performance, also hohe Leistungsfähigkeit, setzt immer einen hohen Grad an Regeneration voraus. Das heißt, es sind zwei Gegenspieler. Es geht nichts ohne das andere. Auch bei Sportlern.
Ja.
Ja, die können keine Leistung bringen, wenn sie nicht dementsprechend gut regenerieren und sich darum kümmern, dass sie gut schlafen, dass sie gut essen, dass sie in die Ruhe kommen. Nur dann geht die Aktivität auch wieder genau in den Gegenpol, in dieser Intensität nach oben, wie du dich ausgeruht hast. Und so ist es auch bei uns. Also
Ja,
nach
Le
drei Wochen.
leider ist dieses Bewusstsein noch nicht wirklich so angekommen. Also bei wenigen schon, aber wenn ich jetzt auch gerade im Sportleistungsbereich das betrachte, dann ist es wirklich so, die reißen sich irgendwie die Kreuzbänder oder was auch immer. Da fragt sich niemand, was steckt da wirklich dahinter?
Ja.
Gehst du mit deinem Körper um? Wie mit deiner Ernährung? Was ist der Stress? Wo ist der Konflikt? Und das ist schon wirklich, ja, total wichtig, ne?
Total. Ja, das ist halt jetzt blöd gelaufen. Da ist sie halt
Ja.
umgeknickt jetzt schnell. Aber da steckt was ganz Großes dahinter. Das ist nicht ohne Grund passiert. Also da darf, glaube ich, auch gerade im Profisportbereich oder generell im Sportbereich darf dann auch ganz schön viel nachgebessert werden. Auch wenn wir dann jetzt noch einsteigen in Form von, dass Männer und Frauen einfach grundlegend unterschiedlich sind in Form dass es da auch noch einen Zyklus gibt, der auch noch in Phasen aufgeteilt ist, wo du leistungsfähig bist und wo nicht, dass das in Sportvereinen und so weiter ja auch noch überhaupt nicht angekommen ist, wo die Trainer dann mit einem riesengroßen Fragezeichen über dem Kopf dastehen und sagen, wie, was, wo, was meinst du denn eigentlich? Wie, was, was hat denn jetzt die Periode mit der Leistungsfähigkeit zu tun? Also ja, alles. Also das ist, wenn wir da jetzt noch einsteigen, dann geht das Fass ja riesig auf, na, was alles noch zu beachten wäre, was für Botschaften, was für eine natürliche, auch Regenerationsphasen sich der Körper ja sowieso nimmt. Und wenn man die komplett übergeht, na egal, dann stimmt ja alles, dann stimmt ja die komplette Balance im Körper auch nicht mehr.
Mhm. Das ist ja, und ich finde, die Menschen, die das jetzt zuhören, ja, dass wirklich, es kommt drauf von jedem Einzelnen an. Wenn jeder Einzelne das gehört hat und das Bewusstsein erlangt hat, wenn jeder Einzelne das so für sich lebt, dann verändert sich die Gesellschaft von innen heraus. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir, wenn wir das jetzt hören, diesen Impuls, also zum Beispiel, dass man da einfach auch weiter forscht. Ich habe jetzt zum Beispiel meiner Tochter vor unserem Interview noch eine Meditation geschickt, wo hier von Neoweg, wo man wirklich durchgeht durch den ganzen Körper. Es ist ja eigentlich das, was du gerade gesagt hast, ne? Dass man diese Achtsamkeit, das dann von selbst kommt, Mensch, aber da, das tut ja eigentlich auch noch weh. Oder ja, hier, oder das Herz ist so schwer, ne? Ja. Oder die Schilddrüse oder die Stimmbänder tun mir. Der Körper kommuniziert ja mit allem und dadurch kann man so erforschen, um was es hier wirklich geht und was wirklich jetzt dran ist, ne? Und dann wiederum lernen, das für sich auch einzufordern, auch in einem Umfeld, was nicht so nachhaltig und menschenfreundlich ist, weil Menschen ist ja Naturwesen. Das ja, haben wir irgendwie vergessen, ne?
Absolut, wir sind Teil der Natur und leben nicht in der Natur. Wir sind ja ein Teil davon.
Ja. Ja, Adrian, wir sind schon wieder am Ende unseres Interviews angekommen. Vielleicht magst du den Kongressteilnehmern noch so irgendetwas mit auf den Weg geben oder irgendwas, was bei dir jetzt gerade aktuell dran ist, wo du von berichten möchtest. Du hast jetzt einfach nochmal so Zeit, dir das, was gerade wichtig ist, nochmal hier zu sagen.
Also für mich persönlich ist das Allerwichtigste, das Kümmern um die eigene Selbstliebe, um damit der Welt ein großes Licht zu sein. Das ist meine absolute Herzenserkenntnis. Ein Freund von mir hat letztens zu mir gesagt, du kannst nichts Schöneres für die Welt tun, als jeden Tag das Beste aus dir zu machen. Na, und das einfach mal loslösen von diesem gesellschaftlich auferlegten Stempel, der ist egoistisch, wenn er sich um sich selbst kümmert. Das ist das Beste, was ihr für diese Welt tun könnt, wirklich in einen neuen So-Sein-Zustand zu kommen, dass ihr euch auch zum Beispiel den Morgen nehmt, dass ihr euch da wirklich, und wenn die Kinder aufstehen, dann vielleicht dann doch nochmal eine halbe Stunde früher aufstehen und zu sagen, das gehört jetzt mir. Das ist wirklich mein Morgen, wo ich nicht gleich einen Kaffee trinke, wo ich vielleicht ein Zitronenwasser trinke und einen Tee trinke und mich mal ganz kurz hinsetze, in die Stille gehe und einfach nur mal die Augen zumache und einfach vielleicht dankbar bin für das, dass ich heute in den Tag starten darf. Das reicht schon. Man muss sich da nie immer 2 Stunden Zeit nehmen, sondern einfach vielleicht mal 10 Minuten einfach nur so in den Tag zu starten. Das macht im Kleinen einen ganz großen energetischen Unterschied. Dann auf Energievampire zu achten, ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Wo merke ich, dass ich hinterher wesentlich weniger Energie habe als zuvor, wenn ich zum Beispiel mich mit Menschen treffe, in meinem privaten Umfeld, weil ich mich mit denen ja schon seit 10 Jahren treffe. Vielleicht kann man da auch sein Umfeld auch ein bisschen switchen. Das ist das, was mir auch noch aufgefallen ist, dass da viele Menschen in so alten Verbindungen festhalten, die eigentlich beiden gar nicht mehr gut tun, aber man macht's halt. Man trifft sich immer wieder und man denkt sich jedes Mal so, weiß auch nicht so richtig, also die ganzen Werte haben sich so geändert, aber vielleicht da auch mal zu überprüfen, wo zapft es vom Energiekonto ab im Leben.
Ja, danke. Danke, Adrian, dass du dabei bist und ja, vielen Dank für deine Inspiration.
So gerne. Ich hoffe, ich konnte genau dieselbige sein, eine Inspiration. Dafür haben wir gesprochen. Danke für die Möglichkeit. Danke.
Dankeschön.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit, weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.